D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Katrin Ohlendorf. Die Eurokrise ist verwirrend. Tagtäglich hören wir neue Statements von Experten und Politikern, worin die Ursachen des Dilemmas zu suchen und wie sie zu beheben seien. Die immer wieder gleichen Formeln werden uns eingehämmert. Die Staaten müssen sparen, ist eine davon. Völliger Nonsens, sagt Heiner Flassbeck dazu, denn ohne Schulden keine Investitionen. Die Sache mit den Schulden, das ist einer der 10 Mythen der Krise, die Flassbeck in seinem gleichnamigen Buch analysiert, um sie zu entkräften. Heiner Flassbeck, Volkswirt und außerdem überzeugter Anhänger von Keynes, hat, um nur einige Stationen zu nennen, unter anderem von 1990 bis 1998 die Abteilung Konjunktur des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung geleitet und war von 1998 bis 1999 für kurze Zeit Finanzstaatssekretär unter Oskar Lafontaine. Mit Lafontaines schnellem Weggang war diese Phase dann auch für ihn beendet. Seit 2003 ist er Chefökonom der Welthandelskonferenz UNCTAD. Am 14. Juni 2012 hat Flassbeck im Berliner Einstein-Forum einen Vortrag zu seiner Kritik an den von ihm ausgemachten Krisenmythen gehalten. Viel Spaß dabei.
Über Mythen der Krise zu reden, ist ja vielleicht nicht das Attraktivste für alle Menschen. Insofern bewundere ich alle die gekommen sind. Ja, die Mythen der Krise. Ich will ein bisschen ganz locker über einige Mythen sprechen, in der Tat, und habe mir gedacht, wir fangen mal mit dem größten aller Mythen an, dem größten Mythos, und das ist sicherlich der Mythos der Schulden. Das ist ja inzwischen eine fast eine Selbstverständlichkeit, wenn man sagt, Schuldenwirtschaft ist etwas Böses und wir leben jetzt, haben eine Schuldenkrise in Europa und viele sagen, die Schulden sind an allem schuld. Und wenn es nicht die Schulden sind, die an allem schuld sind, sind es doch die Schuldner, die an allem schuld sind. Der Schuldner hat immer die Schuld. Und das will ich ein bisschen in Frage stellen heute Abend, ob die Schuldner immer schuld sind und wie das mit den Schulden im Allgemeinen so ist. Man könnte ja sagen, neulich gab es einen Artikel im Feuilleton der Süddeutschen, glaube ich war es, der zum wiederholten Male gesagt hat, das scheint im Feuilleton der Süddeutschen so Standard zu sein, wir müssten uns einfach besser an unsere Verhältnisse anpassen. Jeder müsste sich einfach an seine Verhältnisse anpassen und das heißt einfach keine Schulden mehr machen, dann wäre alles gut. Das kann man ja mal im Moment überlegen, wie das dann so wäre. Nicht, es darf niemand mehr machen ein Gesetz, wir haben ja schon die Verfassung geschrieben, der Staat soll keine Schulden mehr machen, ab 2016 darf der Staat keine Schulden mehr machen. Wir können es ja ein bisschen erweitern und sagen, niemand soll mehr Schulden machen. Ist ja schlecht, Schuldenwirtschaft ist ja grundsätzlich schlecht. Jeder muss immer das ausgeben, was er, oder nur so viel ausgeben, wie er hat. Ist doch einfach. Nur man muss dann überlegen, wenn jeder immer nur so viel ausgeben darf, wie er hat, wie er schon ein Einkommen hat, er darf also nicht über seine Verhältnisse leben, darf nur genau sein Einkommen ausgeben. Was passiert mit denen, die weniger als ihr Einkommen ausgeben wollen? Das ist ja dann doch eine Überlegung wert für einen Moment, oder? Denn es gibt ja vielleicht Menschen, die weniger als ihr Einkommen ausgeben wollen, das heißt, die sparen wollen. Sparen ist doch gut, Schulden sind schlecht. Was passiert mit den Sparern, wenn keiner sich mehr verschuldet? Die Sparer tragen ihr Geld zur Bank. Was macht die Bank mit dem Geld, wenn keiner sich verschuldet? Die Bank zahlt die Zinsen. Aber wovon? Wovon zahlt die Bank die Zinsen? Vom Casino-Spielen vielleicht auf den internationalen Casinos? Oder woher kommen die Zinsen? Ja, was passiert mit den Ersparnissen? Das ist die einfache Frage, die man beantworten muss. Wenn man sagt, wir wollen keine Schulden mehr, es muss sich jeder an seine Verhältnisse anpassen, dann darf natürlich auch niemand unter seinen Verhältnissen leben. Man darf nicht über seinen Verhältnissen leben, das ist ja schlecht, das wissen wir alle. Aber man darf auch nicht unter seinen Verhältnissen leben, das ist die logische Folge davon. Denn wenn wir nicht wollen, dass mit unseren Ersparnissen nur Casino gespielt wird, dann muss sich in der Tat irgendjemand verschulden. Irgendjemand muss dieses Geld von der Bank nehmen und etwas damit tun. Und derjenige muss sich verschulden, weil sonst geht es ja nicht. Wenn alle sparen, wenn alle ihr Geld zur Bank tragen, dann gibt es ja niemanden, der sie verschuldet, oder? Und was passiert dann mit dem Geld auf der Bank? Das verschwindet einfach. Stell dir vor, wir haben eine Volkswirtschaft, wo jeden Monat wird in dieser Volkswirtschaft etwa, sagen wir, irgendeine Zahl ist nicht entscheidend, 100 Milliarden werden an Löhnen und Gehältern ausbezahlt vom Staat und von den Unternehmen. Und alle, die diese Löhne und Gehälter bekommen, sparen immer 10% davon, tragen 10% davon zur Bank. Was machen dann die Unternehmen und der Staat? Nun ist ganz einfach, die kriegen am Ende des Monats immer nur 90, je nachdem wie wir die Zahl haben, 90 Milliarden zurück. Denn 10% sind ja bei der Bank. Von den anderen 90 wird etwas gekauft, das bekommt wieder das Unternehmen zurück und bekommt der Staat zurück über Steuern. Aber 10% sind immer weg. Wie lange wird eine solche Wirtschaft gut gehen? Ein Monat, zwei Monate, vielleicht drei. Aber sicher nicht viel länger. Denn die Unternehmen machen jeden Monat Verlust, der Staat macht Verlust, es kann überhaupt nicht funktionieren. Ersparnisse, die auf der Bank liegen, sind weg. Wenn nicht jemand zur Bank geht und, was tut, sich verschuldet. Also es gibt keine Verschuldung ohne Sparen, es gibt aber auch umgekehrt kein Sparen ohne Verschuldung. Den ersten Satz glaubt ja praktisch jeder Mensch in Deutschland. Aber den zweiten Satz, den weiß fast niemand. Und es ist doch komisch, dass wir so einen einfachen Grundzusammenhang nicht kennen. Es gibt kein Sparen ohne Verschuldung. Ich sage es nochmal. Irgendjemand muss das Zeug von der Bank nehmen und es möglichst hoffentlich investieren. Hoffentlich investieren. Und wenn es niemand von der Bank nimmt, dann geht es unter. Dann machen alle Verluste und die Ersparnis ist weg. Also es muss immer der Verschuldung eine Ersparnis entsprechen und umgekehrt. Der Ersparnis entspricht immer einer Verschuldung. Und deswegen gibt es einen ganz einfachen Satz, der absolut richtig und völlig unbestreitbar ist, nämlich eine reine buchhalterische Identität. Nämlich, das müsste jeder Student, Betriebswirt oder Volkswirt im ersten Semester lernen und jedes Semester 100-mal aufschreiben, damit er es nie vergisst. Denn das Geldvermögen, der Saldo von Schulden und Ersparnissen ist auf der Welt immer genau gleich Null. Immer genau gleich Null. In jeder Sekunde und über 100 Jahre immer genau gleich Null. Das ist wichtig, weil wir reden so locker über das Sparen, die Ersparnisse und über die Schulden, ohne diesen einfachen Zusammenhang zu kennen. Übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man diesen Zusammenhang kennen würde, dann würde man auch verstehen oder würde man sich fragen, was das jetzt bedeutet, wenn gesagt wird, wir machen jetzt gerade mal wieder eine Versicherung, stellen wir um auf das Kapitaldeckungsprinzip, nicht Pflegeversicherung machen wir jetzt auch, ein Riester-Prinzip. Das heißt, wir sparen mehr, wir fordern die Leute auf, mehr zu sparen. Aber komischerweise fordern wir niemand auf, mehr zu investieren und sich mehr zu verschulden. Denn sonst geht es ja nicht. Wenn die Leute mehr sparen, und Riester war ja die Idee zum Beispiel, dass die Menschen mehr sparen, die haben es am Ende nicht getan, ist aber völlig egal, interessiert heute keinen mehr. Per Saldo haben sie nicht mehr gespart, sondern weniger gespart. Riester war die Idee, dass sie mehr sparen, damit sie mehr Rente haben am Ende. Aber man kann nur sagen, Gott sei Dank haben sie nicht mehr gespart, denn sonst wäre die Ersparnis ja vielleicht verloren gegangen, wäre untergegangen in den Wirren der Finanzkrise des Jahres 2008, wo ja sehr viel Ersparnis untergegangen ist. Nur dummerweise, solche Fragen werden überhaupt nicht gestellt. Wer diskutiert sowas in Deutschland? Niemand. Und jetzt fragen wir doch mal, wer sich verschuldet oder wer sich verschulden sollte, ist ja auch eine wichtige Frage. Wenn wir schon wissen, man muss sich verschulden, irgendeiner muss sich verschulden, wer soll sich denn verschulden? Vielleicht muss es ja nicht der Staat sein, kann ja sein, dass der Staat der schlechteste aller Schuldner ist. Können wir mal annehmen. Weil das eigentliche Übel sind der Staatsschulden. Also machen wir eine Regel, wie wir das jetzt in Deutschland gemacht haben. Die wird jetzt gerade per Verfassungsrang in Europa festgeschrieben. Fiskalpakt ist nichts anderes. Ne? Fiskalpakt, um den gerade gekämpft wird. Wo die SPD sagt, man muss jetzt ein bisschen Finanztransaktionssteuer machen, damit der Fiskalpakt erträglich ist. Ich habe in einem Interview gesagt, das ist so, wenn einer zum Arzt kommt und er hat einen schlimmen linken Daumen, aber sein rechtes Bein ist gebrochen. Und man verbindet ihm den Daumen, sagt, aber dann muss ich deinen Bein rechts nochmal brechen, zum Ausgleich. Denn man verbindet eine Nettigkeit, die Finanztransaktionssteuer, mit einem irrsinnigen Sparprogramm sozusagen der Staaten und sagt, das sei in irgendeiner Weise ein Ausgleich. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Also man sagt, bleiben wir bei dem Punkt, wer soll sich verschulden? Denn irgendjemand muss sich verschulden. Jetzt schauen wir mal Deutschland an. Da hat man die Verfassung geschrieben, 2016 soll es keine Verschuldung des Staates mehr geben. Also der Staat sagt mir null. Null Verschuldung. Ich sagte schon, die privaten Haushalte in Deutschland sparen 10% von ihrem Einkommen. Die sind schon mal weg. Jetzt haben wir aber die lustige Situation, dass in Deutschland die deutschen Unternehmen auch sparen per Saldo. Das heißt, die deutschen Unternehmen verdienen mehr Geld, als sie investieren wollen und tragen es auch zur Bank, etwa 2% vom Bruttoinlandsprodukt. 10% vom Bruttoinlandsprodukt sparen die Privaten, 2% sparen die Unternehmen und der Staat macht null. Jetzt muss man ja nur die einfache Frage beantworten, ja. Wer verschuldet sich denn, um aus den deutschen Ersparnissen die Rente des Jahres 2030 zu machen? Da muss es doch irgendeinen geben auf dieser Welt. Wer verschuldet sich denn? Tja, diese Frage kann mir komischerweise niemand beantworten. Ne? Egal, wohin ich gehe, ich habe es neulich in Hamburg mit den Kämmerern aller Parteien diskutiert, also den Finanzministern sozusagen. Und es konnte mir keiner die Frage beantworten, ja, was passiert denn jetzt mit den ganzen Ersparnissen? Ich kann Ihnen sagen, was damit passiert ist bisher. Da, im Süden, die haben es gebraucht. Die haben das alles genommen, unsere Ersparnisse, und haben sie verbraucht immerhin. Vielleicht nicht investiert, das wissen wir nicht so genau. Konsumiert oder investiert, jedenfalls haben die sich verschuldet. Südeuropa und Frankreich und alle Länder, die Defizite in ihrer Leistungsbilanz haben, also über den Verhältnissen leben, die mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben, die haben sich verschuldet. Die haben die deutschen Ersparnisse und sonst niemand. Und da sind die jetzt leider pleite, ne? Gerade sind sie pleite. Gerade wollten die Griechen unsere Rente des Jahres 2030 produzieren, da haben wir sie für pleite erklärt. Schlecht für unsere Rente. Ja, das ist die Wahrheit, die ganz einfache Wahrheit. Unsere Ersparnisse sind nach Südeuropa gegangen, zu einem erheblichen Teil. Die Amerikaner haben auch ein paar genommen, haben auch ein paar Porsches und ein paar Mercedes davon gekauft. Die zahlen dann alle unsere Rente im Jahr 2030. Und die jungen Leute, denen wird ja immer erzählt, nein, die Rente müsst ihr ansparen. Wenn ihr nicht anspart, seid ihr verloren, zahlt euch niemand die Rente. Also müssen sie jetzt dann in 30 Jahren zu den Amerikanern gehen und sagen, hier, gib mir mal meine Rente. Tja, gar nicht so einfach, wie es immer klingt. Ja, was ich Ihnen bisher vorgeführt habe, das sind alles Buchhaltungen. Das ist gesamtwirtschaftliche Buchhaltung. Das ist ein bisschen anders als einzelwirtschaftliche Buchhaltung, ist aber immer noch Buchhaltung. Hat immer noch nichts mit Theorie oder sonst irgendwas zu tun. Das sind reine Identitäten, die kein Mensch bestreiten kann. Und jetzt müssen Sie sich nur mal die Frage stellen, warum das niemand mit Ihnen diskutiert. Das ist doch eine spannende Frage, oder? Warum wird das in der deutschen Öffentlichkeit nicht diskutiert? Das sind doch vitale, zentrale Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Aber was wird Ihnen erzählt? Wir machen Fiskalpakt. Wir machen jetzt Fiskalpakt für ganz Europa. Ja, wer ist denn derjenige, der dann die europäischen Ersparnisse nimmt und ausgibt und sich verschuldet? Wenn ganz Europa das jetzt macht, ganz Europa folgt jetzt dem deutschen Modell. Wer tut das denn dann auf der Welt? Es sind 450 Millionen Menschen in Europa. Die Chinesen wollen keine Defizite machen. Die bemühen sich peinlich, keine Defizite zu machen. Die Amerikaner haben schon 20 Jahre Defizite gemacht und sind hochverschuldet gegenüber dem Rest der Welt. Die wollen es auch nicht. Die Japaner können es auch nicht. Die sind auch schon hochverschuldet. So, wer soll denn diese Defizite machen? Wer soll denn die 450 Millionen den Deutschen und den Europäern ihre Ersparnisse abnehmen und in dieser Welt investieren auch noch? Ja, es gibt nächste Woche eine Verhandlung der G20. Ich kann Ihnen sagen, dieses Thema wird da diskutiert. Wir sind beteiligt an G20. Thema wird da diskutiert, aber ganz anders, als Sie es sich denken könnten oder als Sie es in die deutschen Zeitungen sagen oder die deutschen Politiker sagen. Es wird nämlich in dem Sinne diskutiert, dass die Deutschen endlich von ihren Überschüssen runterkommen sollen, damit sie nicht andere zwingen, weiter Defizite zu machen, sich zu verschulden. Aber wir in Europa sagen jetzt implizit, alle sollen jetzt so werden wie die Deutschen, alle sollen Überschüsse machen und dann finden wir schon irgendeinen im Mond oder in Mars, die können die Defizite machen. Doch einfach. Tja, so geht es eben nicht. Und deswegen muss man noch mal die Frage stellen. Die Frage muss man unendlich oft stellen, weil wenn sie nicht beantwortet wird, hat es ja keinen Sinn, über irgendeine andere Frage zu diskutieren, als die Frage, wie kann es sein, dass ein ganzes Land andere Länder zwingt, seine Ersparnisse aufzunehmen und sich zu verschulden und dann sagt, das machen wir jetzt nicht nur wir, sondern das machen jetzt noch die anderen Länder auch alle zusammen gegenüber dem Rest der Welt. Und glaubt, das sei die einzig richtige Politik, die es auf dieser Welt gibt. Ich kann Ihnen sagen, es gab schon mal ein anderes deutsches Modell. Auch das diskutiert niemand. Das diskutieren ja alle so gerne, das deutsche Wirtschaftswunder. Wie war das denn in 50er und 60er Jahren mit dem Sparen und dem Verschulden? Nun, das ist ganz einfach. Das sagt aber auch niemand. Es war nämlich so, dass die Unternehmen sich verschuldet haben. Der Staat hat sich nicht sehr verschuldet. Im Gegenteil. Das Ausland hat sich auch nicht verschuldet damals systematisch gegenüber Deutschland oder nur ein ganz klein bisschen. Nein, es haben sich die Unternehmen verschuldet. Die Haushalte haben 10% gespart, die Unternehmen haben sich um 10% verschuldet und haben das Geld investiert. Ja, was folgt denn jetzt daraus? Heute haben die Unternehmen so viel Geld, dass sie nicht wissen, wohin damit. Sie fragen es zur Bank. Damals haben sie so wenig Geld gehabt, viel weniger Geld offensichtlich, weniger Gewinne und haben investiert. Und heute investieren sie übrigens viel weniger als damals. Viel weniger, per saldo. Auch das ist ja nicht so normal. Wie kriegen wir denn die Unternehmen dazu zu investieren? Sich zu verschulden und zu investieren. Wir haben die Taschen voll Gewinne und investieren nicht. Aber wir müssen sie dazu bringen, dass sie investieren und keine Gewinne mehr haben. Das ist doch eine einfache Rechnung. Wie macht man das? Tja, wie kann man den Unternehmen die Gewinne wegnehmen? Ganz einfach, indem man sie höher besteuert und indem man die Löhne erhöht. Aber das ist ja der Untergang des Abendlandes dann. Auch das haben wir ja alles richtig gemacht in der Vergangenheit. Wir haben ja unsere Löhne nicht erhöht in Europa. Ich zeige das nachher mal. Ich habe eine PowerPoint, aber ich will Ihnen eigentlich keine PowerPoint vorführen. Das PowerPoint ist schrecklich. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass die anderen sich verschuldet haben und Deutschland so viel gespart hat? Nun ist es dazu gekommen, dadurch, dass die Deutschen nichts mehr ausgegeben haben, die anderen so viel ausgegeben. Die einen haben über ihre Verhältnisse gelebt, Deutschland hat unter seine Verhältnisse gelebt. Warum hat denn Deutschland unter seinen Verhältnissen gelebt? Die Frage muss man doch dann stellen. Ja, weil in Deutschland die Löhne nicht gestiegen sind. Warum sind in Deutschland die Löhne nicht gestiegen? Nun, weil alle gesagt haben, die Löhne dürfen nicht mehr steigen, denn nur wenn die Löhne nicht steigen, dann können wir die Arbeitslosigkeit beseitigen. Herr Schröder, ne? War nicht Schwarze oder so oder Gelbe, die das gemacht haben, sondern waren Rote und Grüne. Die haben gesagt, dürfen jetzt in Deutschland die Löhne nicht mehr steigen, weil wir müssen ja mit den Chinesen kämpfen, die uns bedrohen und mit anderen aufstrebenden Mächten. Und deswegen erhöhen wir die Löhne nicht mehr. Dummerweise haben wir vergessen, das den anderen Europäern zu sagen. Wer hätte es ihnen sagen sollen? Wir hätten sagen sollen, guck mal Leute, so wie in der Vergangenheit geht es jetzt nicht mehr. Es geht gerade jetzt ganz anders. Haben wir vergessen. Komme ich gleich noch zu. Also wir haben die Löhne nicht mehr erhöht und sind dadurch super wettbewerbsfähig geworden. Wir haben unsere Kosten gesenkt und die Preise gesenkt und unsere Mercedes im Rest der Welt ganz toll verkauft. Aber die anderen haben sie leider auf Pump gekauft. Denn wenn sie nicht auf Pump gekauft hätten, hätten wir ja so viele Importe von denen kaufen müssen, dass sie nicht auf Pump kaufen müssen, die Mercedes. Aber wir haben sie ja unterboten. Ne? Wir haben ja darum gekämpft, dass wir mehr verkaufen können und nicht mehr von denen kaufen wollten. Also haben wir ihnen das Geld gegeben, mit dem sie die Mercedes gekauft haben, weil unsere Mercedes waren ja so günstig. Und jetzt können sie das nicht zurückbezahlen. Sie müssen sich so vorstellen, es war ja sogar so, dass wir haben ja in Deutschland Wettkampf der Nationen gemacht. Ne? Standortwettbewerb. Kennen Sie Herrn Henkel? Kennt jeder in Deutschland. Große Standorttheoretiker. Wettkampf der Nationen haben wir gemacht. Standortwettbewerb. Wir haben die anderen niederkonkurriert. Wir haben sie auf die Knie gezwungen. Nur dummerweise haben wir ihnen Geld gegeben, Kredite gegeben. Und wenn ich einen auf die Knie zwinge, kann er die Kredite nicht zurückbezahlen. Das ist der einzige kleine Fehler bei der Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit in Berlin mit Herrn Henkel diskutiert und da kam raus, er hat es wirklich nicht verstanden. Herr Henkel glaubt nämlich ganz fest, das sei wie bei den Unternehmen, bei den Staaten sei alles wie bei den Unternehmen, klar. Glauben ja alle deutschen Politiker, immer so wie die Hausmutter, schwäbische Hausfrau, überhaupt der beste deutsche Wirtschaftspolitiker. Der hat geglaubt, es sei bei den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen vom Markt verdrängt, dann mag das ja in Ordnung sein. Ne? Dann kann das Unternehmen ja weiter kräftig prosperieren, weil das andere Unternehmen, das vom Markt verschwunden ist, war ja nicht gleichzeitig der Kunde des Unternehmens. Die Kunden sind ja andere. Nur bei Nationen stimmt das wieder nicht. Wenn ein Volk ein anderes vom Markt verdrängt, ja, wen hat es dann noch als Kunde? Ich lebe in Frankreich. Wir können alle 60 Millionen Franzosen so weit vom Markt verdrängen, dass sie nichts mehr produzieren können. Aber dann können wir auch nichts mehr verkaufen. Ne? Denn die haben ja dann kein Einkommen mehr. Übrigens sind wir hier in Ostdeutschland. Ne? Manche erinnern sich ja noch, da war doch mal was. Deutsche Einigung. Das war so ähnlich. Ne? Plötzlich konnte man in Ostdeutschland nichts mehr kaufen. Warum? Weil man keine Arbeit mehr hatte, weil alles weg war. Und dann kam der große Bruder und hat ihm wieder das Geld gegeben, mit dem man die Güter vom großen Bruder kaufen konnte. So können wir das mit den Europäern auch machen übrigens. Ne? Wir geben ihnen einfach das Geld, mit dem sie dann unsere Güter kaufen. Da sind wir jetzt schon ganz nah dran. Ne? Alle Rettungsschirme und das läuft darauf hinaus. Na ja, sicher, ist doch klar. Wenn ich einen niederkonkurriere und der soll meine Güter kaufen, wo soll er sie herkaufen? Dann muss ich ihm das Geld geben, damit er sie kaufen kann. Ich habe im Deutschen Bundestag gesagt, macht das doch einfach so. Ihr müsst zu jedem Mercedes, den ihr liefert, macht ihr so ein schönes Schleifchen drüber und macht immer das Geldpaket, das man braucht, um den Mercedes zu kaufen, gleich dazu. Dann haben es die Franzosen nicht so schwierig, erst zur Bank zu gehen, Kredit zu nehmen und so, alles Quatsch. Gebt ihnen doch gleich das Geld, mit dem sie Mercedes kaufen, dann ist in Ordnung. Ja, und Deutschland kann dann alles produzieren für alle Länder der Welt. Wir sind der einzige Produktionsstandort. Wir verdienen zwar nichts dabei, wir geben ja denen immer das Geld, aber zu tun haben wir wie verrückt. Ist ja nicht schlecht, oder? Die anderen liegen sowieso lieber in der Sonne als wir. Trinken Wein, die Franzosen kennt man ja. Italiener sowieso. Der Grieche, zumal. Die brauchen alle nichts mehr produzieren. Wir produzieren für alle. Produktionsstandort der Welt. Vielleicht die Chinesen noch ein bisschen, aber sonst.
Der Volkswirt und Chefökonom der Welthandelskonferenz UNCTAD, Heiner Flassbeck, räumt im D-Radio-Wissen-Hörsaal heute mit einigen Mythen der Euro-Krise auf. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter mit der zweiten Hälfte seines Vortrags.
D-Radio-Wissen, Hörsaal, rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Ja, das ist das Modell, auf das wir hinauslaufen. Und Sie merken irgendwie, das kann nicht funktionieren. Ne? Erstens kommen die anderen Länder da ziemlich doof bei vor. Und wir kommen es noch doofer vor, weil wir etwas produzieren, was keiner haben will schon, aber keiner kaufen kann. Und wir es verschenken müssen. So kann es also nicht gehen. Und es geht überhaupt nicht so. Warum geht es nicht so? Nun, weil wir etwas Fundamentales missverstehen. Und das ist die Frage der Schulden. Man muss erstens Schulden machen, aber man muss die Schulden machen, um wirklich zu investieren. Jetzt nicht auf den Finanzmärkten dieser Welt, das nennt man ja auch dummerweise Investitionen, hat mit Investitionen nichts zu tun, also nicht Casino spielen, hat nichts mit Investitionen zu tun. Man muss investieren, aber in Sachanlagen. Aber wie investiert man in Sachanlagen? Nicht einfach so auf Jux und Dollerei, sondern dann, wenn man den Eindruck hat, man kann damit etwas verdienen. Wenn man also in die Zukunft schaut, wenn ein Unternehmer in die Zukunft schaut und sagt, ich habe da eine Chance, etwas zu verdienen. Aber das geht nur, wenn es auf der ganzen Welt funktioniert. Denn es kann nicht sein, dass in einem Land die die Chance hätten, sich dumm und dämlich zu verdienen, die anderen überhaupt nicht mehr. Deutschland hat in den letzten 10 Jahren systematisch auf dem gesamten Weltmarkt Marktanteile gewonnen und alle anderen Europäer haben systematisch Marktanteile verloren. Wenn ich das in die Zukunft fortschreibe, haben die anderen wirklich nichts mehr zu produzieren und Deutschland produziert alles. Dann sind dort die Unternehmen tot und hier sind sie auch tot, weil sie ja nichts mehr verdienen können. Das ist ein vollkommen absurdes Modell. Das ist Wettkampf der Nationen. Wettkampf der Nationen läuft darauf hinaus, dass ich systematisch meine Kunden und meine Handelspartner wirtschaftlich in die Ecke dränge, sodass sie ihre Schulden, die ich ihnen aufzwinge, sozusagen durch meine extreme Wettbewerbsfähigkeit, denn der einzelne Mensch, natürlich kauft er lieber einen Mercedes, wenn der 10% weniger kostet als ein Peugeot. Der einzelne Mensch entscheidet sich immer nur mikroökonomisch. Und wenn ich ihnen aufzwinge meine Güter und sie ihnen noch Kredit dafür gebe, dass sie diese Güter kaufen können, dann kann es nicht funktionieren. Jedes Land muss für sich, solange wir noch getrennte Länder haben. Aber auch innerhalb von Ländern geht es anders nicht so gut, wie man Ostdeutschland sieht. Wenn wir den Menschen überall auf der Welt, da meine ich nicht nur in Ländern, sondern Regionen dieser Welt, eine Chance geben wollen, dann müssen wir ihnen wirklich eine Chance in dem Sinne geben, dass sie selbst unternehmerisch tätig werden können, dass sie selbst investieren können, dass sie ihre eigenen Ersparnisse verwenden und umsetzen. Und dann muss man gefälligst seine Ersparnisse bei sich behalten. Das war die große Erkenntnis, die ein gewisser Herr Keynes nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Sie gesagt hat, wir dürfen nicht systematisch den anderen Schulden aufzwingen, sondern oft sind es auch die Überschussländer, die Sparer, die schuld sind an der Misere. Sind eben nicht die Schuldner systematisch schuld, sondern oft sind auch die anderen schuld. Die Gläubiger sind schuld an der Misere, aber sie geben natürlich den Schuldnern die Schuld, weil die Schuldner blöd aussehen, wenn die Krise kommt. Die Schuldner sind in der Bredouille natürlich, weil sie Schuldner sind, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie, ob sie die Krise verursacht haben oder nicht. Und in Europa war es eindeutig so, dass sie die Krise nicht verursacht haben. Nicht alleine jedenfalls, die Schuldner. Sondern in Europa war es so, dass wir uns geeinigt haben auf eine Währungsunion. Was ist eine Währungsunion? Eine Währungsunion ist ganz fundamental eine Union von Ländern, die von nun an aufhören, eigene Geldpolitik zu haben und ein eigenes Inflationsziel zu haben. Es hat nichts mit der Zahl der Urlaubstage zu tun, die man haben will oder darf, wie Frau Merkel glaubt. Sie hat ja gesagt, irgendwo der Grieche hat zu viele Urlaubstage im Verhältnis zu Deutschland. Das kann nicht gehen in einer Währungsunion. Das zeigt, dass Frau Merkel überhaupt nicht verstanden hat, was eine Währungsunion ist. Auch die, die jetzt alle sagen, ja, die Franzosen machen die Rente jetzt mit 60, das darf man nicht, haben auch überhaupt nicht verstanden, was eine Währungsunion ist. Eine Währungsunion ist ganz zentral nur eine Union von Ländern, die sagen, wir wollen die gleiche Inflationsrate haben. Wie ich diese Inflationsrate herstelle, ob mit viel Urlaubstagen oder wenig Urlaubstagen, mit hohen Löhnen oder niedrigen Löhnen, ist vollkommen egal. Nur, wie war das mit der Inflationsrate? Am Anfang der Währungsunion haben alle Länder das deutsche Inflationsziel, das Ziel, das Deutschland als Inflation hatte, die letzten 40 Jahre, haben alle anderen Länder systematisch übernommen und sie haben es akzeptiert. Und dieses Inflationsziel hieß nicht 0 oder 1 oder 4 oder 5, sondern es hieß 2%. 2% war das Inflationsziel, auf das sich alle Länder der Europäischen Währungsunion zu Anfang geeinigt haben. Zu Anfang. Und was ist rausgekommen? Und rausgekommen ist, dass Deutschland eine Inflation erreicht hat von 1% und die Griechen von 3%, so ungefähr. Die Franzosen übrigens die einzigen, die genau 2% gemacht haben. Und wo ist diese Inflation hergekommen? Nun, das ist ganz einfach, wo Inflation immer herkommt. Inflation kommt nämlich nicht, wie viele glauben, vom Geld oder von der Geldpolitik, sondern Inflation, Preise kommen von den Löhnen, von sonst nichts. Und zwar von den Löhnen im Verhältnis zur Produktivität. Und das ist das Schöne an seiner Währungsunion. Man kann daran genau sehen, wer sich an seine Verhältnisse anpasst und wer nicht. Die Löhne müssen sie nämlich an die Produktivität anpassen, aber nicht an die griechische Produktivität oder die französische, sondern an die deutsche. Die deutschen Löhne müssen sie an die deutsche Produktivität anpassen und die französische an die französische und die griechische an die griechische. Und sonst nichts. Die Währungsunion verlangt gar nicht so viel. Aber man muss sich nicht nur die Löhne an die eigene Produktivität anpassen, sondern man muss immer 2% draufschlagen. Sehen Sie, das ist das Inflationsziel in Europa gewesen. 2%. Das war das Ziel, auf das sich alle geeinigt haben.
Und insgesamt hat die Europäische Währungsunion es auch sehr gut erreicht. Die hat genau 2% erreicht. Und es ist ja auch gebührend gefeiert worden von der Europäischen Zentralbank. Aber es war leider nur im Durchschnitt erreicht. Und der Durchschnitt heißt nicht viel. Denn was ist in Wirklichkeit passiert? Nun, wir haben ein massives Auseinanderlaufen des Inflationszieles. Deutschland ist weit drunter geblieben und die anderen Länder, EU ohne Deutschland, in Rot, sind weit drüber geblieben. Und wenn man das aufspaltet nach Südeuropa, dann sieht es noch schlimmer aus. Und diese Grafik kann man ganz leicht lesen. Die Grafik heißt nämlich, wenn ein Gut im Jahr 1999 100 Euro gekostet hat, dann kostet es jetzt in Südeuropa 135 Euro, in Frankreich 122 Euro und in Deutschland 110 Euro. Und das alle mit der gemeinsamen Währung. Und das geht nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Und das ist das entscheidende Problem in der Europäischen Währungsunion. Weil man sich auf ein Inflationsziel geeinigt hat. Auch Währungsunion hat auch nichts mit Staatsdefiziten, ganz am Rande vielleicht, zu tun. Auf ein Inflationsziel hat man sich geeinigt und das Kern der Sache ist schon schiefgegangen. Es ist nicht irgendwas am Rande schiefgegangen, nicht nur die Staatsdefizite schiefgegangen. Nein, der Kern der Geschichte ist schiefgegangen. Und deswegen gibt es eine systemische Krise in der Eurozone, die da heißt, es gibt ein massives Auseinanderlaufen der Inflationsentwicklung, was niemals hätte passieren dürfen, weil das ja nicht mehr zu korrigieren ist so schnell. Wie korrigiert man das denn? Und wo kommen die Preise her? Ich sagte schon, die Preise kommen von den Löhnen. Übrigens kommen die Preise immer von den Löhnen, weil der Herr da hinten vorhin es nicht geglaubt hat. Bitte schon, 50 Jahre Preise und Löhne. Enger kann kein Zusammenhang mehr sein. Die Preise kommen immer von den Löhnen, von sonst gar nichts. Mit Geld hat es nichts zu tun. Das ist eine alte, überkommene Wirtschaftstheorie, Monetarismus genannt, die aber leider vollkommen falsch ist. Also die Preise kommen von den Löhnen und das sieht man hier auch sehr schön in dieser Aufspaltung. Deutschland ist massiv zurückgeblieben hinter der Produktivität plus Inflationsziel. Nur Frankreich hat seine Löhne so erhöht, dass sie jederzeit der französischen Produktivität gefolgt sind, plus den 2% Inflationsziel. Und Südeuropa hat zu viel gemacht, ganz klar, keine Frage. Die haben über ihren Verhältnissen gelebt, aber Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Und beides war ungerechtfertigt. Wieso sollte das eine gerechtfertigt sein, das andere nicht? Dafür gibt es ja auch überhaupt keinen Grund. Das Inflationsziel war nämlich nicht unter 2%, sondern es war genau 2% oder leicht unter 1,9, hat die Europäische Zentralbank gesagt. Aber nicht 1,0. Und das ist das Problem, das man jetzt bereinigen muss. Und jetzt erkläre ich Ihnen noch schnell, warum man es so schwer bereinigen kann. Und dann können wir schon zu Ende kommen und diskutieren. Nun, warum ist das so schwer zu bereinigen? Nun, weil man in Südeuropa muss man jetzt von diesen 135 oder wo man ist, 133, muss man runter, wenn Deutschland nichts tut, muss man runter auf 110, weil man muss ja wettbewerbsfähig werden. Oder 105 sind es hier nur bei den Lohnstückkosten. Es ist nur 105. Da die Produktivität sich ja aber nicht so schnell erhöhen lässt, in keinem Land der Welt lässt sich die Produktivität plötzlich von 2% auf 10% erhöhen. Das ist vollkommen unmöglich. Schon gar nicht, wenn die Wirtschaft zusammenkracht wie jetzt dort. Ne? Dann muss man die Löhne senken. Dann kann man nur massiv die Löhne senken. Und das ist das, was wir jetzt diesen Ländern verordnen. Wir sagen, senkt eure Löhne, werdet wettbewerbsfähig. Nur dummerweise Wettbewerbsfähigkeit, was in Berlin, Potsdam versteht es bestimmt jeder, aber in Berlin versteht es niemand. Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Ne? Man kann immer nur wettbewerbsfähig werden gegenüber jemand. Die Welt kann nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, das ist offensichtlicher Quatsch. Ein Land kann seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern, wenn ein anderes Land zulässt, dass es seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Wenn die anderen sich alle anstrengen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Deutschland tut nichts dagegen, dann geht es vielleicht. Aber dann müssen wir immer noch fragen, ob es gegenüber dem Rest der Welt geht. Aber nehmen wir an, Deutschland würde nichts tun, Deutschland würde einfach da bleiben, wo es jetzt ist. Dann müssten jetzt die Länder in Südeuropa ihre Löhne um 20-30% senken. Nun, was bedeutet es, wenn die Löhne um 20-30% senken? Und das ist genau das, was man ihnen jetzt sagt, was sie auch tun, was zum Teil passiert. Nun, es bedeutet zunächst, dass die Wirtschaften dieser Länder zusammenbrechen. Warum brechen die Wirtschaften dieser Länder zusammen? Nun, weil ihr Binnenmarkt zusammenbricht. Wenn nämlich die Löhne der Leute um 20-30% gekürzt werden, fragen sie weniger Güter nach im Binnenmarkt. Und der Exportanteil aller dieser Volkswirtschaften, die wir Südeuropa nennen und Frankreich, liegt bei etwa 25% am Bruttoinlandsprodukt. 25% ist Export, der Rest ist Binnenmarkt. Über 50% sind privater Konsum. Was würden Sie tun, wenn Ihre Löhne plötzlich sinken um 20-30%? Nun, Sie haben keine andere Wahl, Sie fangen an, weniger zu kaufen. Und deswegen bricht der Binnenmarkt zusammen, bevor Sie überhaupt eine Chance haben, jemals in die deutsche Region zu kommen. Da ist der Binnenmarkt in diesen Ländern längst tot. Und wenn der Binnenmarkt tot ist, sind auch Regierungen tot in der Regel. Und deswegen passiert das, was da jetzt passiert, was in Griechenland und sonst wo passiert. Nicht, weil geheimnisvolle Mächte da irgendwie eine Rezession angefacht haben, sondern weil sie zwingen, ein Rezept zu verfolgen, was absolut tödlich ist. Und nicht nur über Lohnsenkung, wir sagen ja auch noch, sie müssen auch der Staat muss noch massiv seine Ausgaben kürzen. Ja, die Löhne werden gesenkt, die Leute kürzen ihre Ausgaben und der Staat kürzt seine Ausgaben. Ja, was passiert? Und die Wirtschaft bricht massiv zusammen. Und dann soll der Staat aber, obwohl die Wirtschaft zusammenbricht, soll der Staat seine Defizite runterfahren. Was auch in Berlin immer noch kein Mensch begriffen hat. Es geht nicht. Es hat nichts damit zu tun, dass sie nicht wollen oder dass sie nicht können. Es geht nicht. Man kann es nicht. Wir tun aber so, dass sie erstens nicht wollen und zweitens, wenn sie wollen, täten, ist ihre Wirtschaft so unmodern und was weiß ich, dass es nicht funktioniert. Alles immer deren Schuld. Es geht aber nicht. Es hat noch kein Land der Welt in einer Rezession seinen Staatshaushalt saniert. Es ist vollkommen unmöglich. Warum? Wieder, weil der Staat eben keine schwäbische Hausfrau ist, die sich darauf verlassen kann, dass ihr Einkommen gegeben ist, wenn sie ihre Ausgaben kürzt, ihre Einkommen weitergegeben sind, sondern der Staat ist eben keine schwäbische Hausfrau, sondern die Einnahmen sinken, wenn er die Ausgaben kürzt. Und wenn die Löhne noch dazu gekürzt werden, wird es noch umso schlimmer. Und dann bricht das Land zusammen und dann erreicht es den Punkt, wo es wettbewerbsfähig würde, das ist nämlich weit unter der deutschen Linie. Es muss nämlich unter die deutsche Linie, um wirklich wettbewerbsfähig zu werden. Den Punkt erreicht es nie. Vorher bricht die Revolution aus oder es bricht vollkommen wirtschaftlich zusammen. Und deswegen gibt es nur einen einzigen Weg, wie man das ganze Problem lösen kann. Und sonst wird es den Euro in 5 Jahren nicht mehr geben. Und es gibt einen einzigen Weg. Und dieser Weg heißt Lohnkonvergenz. Diese Lücke, die da entstanden ist, muss wieder geschlossen werden. Die Lücke muss geschlossen werden und auch dadurch, aber nicht nur dadurch, dass die anderen ihre Löhne senken, sondern vor allem dadurch, dass Deutschland seine Löhne erhöht. Das kann man jetzt wie in diesem Beispiel über 10 Jahre strecken oder über 20 Jahre, das ist vollkommen egal. Aber man muss es angehen, man muss damit anfangen. Auch das hat in Berlin niemand begriffen, obwohl Herr Schäuble neulich mal davon gesprochen hat, die Löhne dürften jetzt auch mal steigen in Deutschland. Nur unter massivem internationalen Druck hat er gesagt, Löhne dürften auch mal steigen. Nein, man muss sagen, die Löhne müssen in Deutschland systematisch steigen. Sie müssen mehr steigen, als sie in den letzten 10 Jahren gestiegen sind. Wir müssen über unsere Verhältnisse leben. Das ist wieder die Logik. Denn die anderen können nicht, die anderen müssen nämlich unter ihren Verhältnissen leben, um ihre Schulden zurückzubezahlen. Aber können wir nicht auch unter unseren Verhältnissen leben? Dann müssen wir über unseren Verhältnissen leben. Dann müssen wir Defizite in unserer Außenhandelsbilanz haben. Wir müssen mehr importieren, als wir exportieren, damit die anderen ihre Schulden überhaupt zurückbezahlen können. Ja, und dann muss irgendjemand, wenn die anderen ihre Schulden zurückbezahlen, keine neuen Schulden machen, dann kommt das Problem, was wir am Anfang diskutiert haben, noch härter auf uns zu. Dann müssen wir nämlich auch noch sozusagen die Ersparnisse der anderen müssen wir auch noch unterbringen und müssen wir noch investieren in Deutschland, wenn es wirtschaftlich funktionieren soll. Umso mehr müssen die deutschen Unternehmen investieren, ohne hohe Gewinne zu machen. Investieren, ohne Gewinne zu machen. Also Gewinne schon, aber nicht Gewinne, die sie erstmal in der Tasche haben und von denen sie nicht wissen, wohin damit. Sondern sie dürfen schon Gewinne machen. Jedes Unternehmen, das investiert, soll Gewinne machen, muss Gewinne machen. Aber es darf nicht so sein, dass sie erst die Taschen voll Gewinne haben und man dann hofft, dass sie investieren, sondern sie müssen in eine Situation sein, wo sie investieren, weil sie Gewinne erwarten und dann nur dann geht der volkswirtschaftliche Kreislauf auf. Sonst geht er nicht auf. Also das ist die einzige Lösung. Da die aber nicht mal diskutiert wird in Deutschland, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich nicht hoffnungsvoll, dass es gelingt. Wenn Deutschland sich systematisch weigert, weiter diese Lösung zu diskutieren, dann kann es nicht gelingen. Es kann nicht gelingen. Wenn wir den Mythos pflegen, Schulden seien schlecht, wenn wir den Mythos pflegen, Ersparnisse seien gut, wenn wir den Mythos pflegen, die anderen seien schuld, die Schuldner seien schuld, dann kann es nicht funktionieren. Es kann und es wird nicht funktionieren. Und man hat ja gesehen, man macht einen Gipfel nach dem anderen, man macht einen wunderbaren Beschluss nach dem anderen. Was passiert? Es wird immer schlimmer. Man hat ja sogar Extremmaßnahmen gegriffen. Die Europäische Zentralbank hat 1.000 Milliarden den Banken der anderen Länder gegeben als Liquidität, womit die dann Staatsanleihen gekauft haben, was eine absurde Operation ohnegleichen ist. Die Europäische Zentralbank gibt der italienischen und spanischen Banken Liquidität für 1%, damit die Staatsanleihen für 5% kaufen. Anstatt, warum hat die Europäische Zentralbank eigentlich nicht den Staaten direkt das Geld gegeben für 1%? Dann wäre schon mal ein großes Problem gelöst gewesen. Aber das darf man nicht, das ist gegen die Ideologie, weil das führt zur Inflation. Aber wenn es über die Banken geleitet wird und die Banken noch dicke Gewinne dabei machen, dann hat es mit Inflation nichts zu tun. Auch das ein Mythos, den ich jetzt nicht weiter diskutieren will. Also man hat ja schon alles möglich gemacht, aber man sieht, es wirkt nicht. Warum nicht? Weil immer noch dieses Problem im Raum steht. Und nun, um das allerletzte anzusprechen, nun haben ja inzwischen einige gemerkt, dass das tatsächlich das Problem ist. Viel mehr Leute haben begriffen, dass das eigentliche Problem ist. Ich habe vor 3 Wochen mit Herrn Sinn diskutiert, der zu meiner Überraschung vollkommen meiner Meinung ist, dass das entscheidende Problem ist. Und Herr Sinn hat auch gesagt, die Löhne müssen steigen in Deutschland, in der Öffentlichkeit, wo ich sehr erstaunt war. Ich habe in Münster mit einem Vorstand der Deutschen Bank diskutiert, der gesagt hat, Herr Flassbeck hat 100% recht, ich stimme ihm zu. Das Problem in Europa ist Deutschland, aber wir schaffen es nicht, das irgendwo rüberzubringen. Ein Vorstand der Deutschen Bank hat es vor 800 Leuten gesagt. Aber wir schaffen es nicht, dieses Problem in die Öffentlichkeit zu bringen und zu diskutieren. Und solange das so ist, kann ich nur sagen, solange die hohe geistige Mauer rund um Berlin, man könnte sie von hier fast sehen, solange die geistige Mauer rund um Berlin so hoch und so dick ist, gibt es keine Chance, den Euro zu retten. Ich hatte gehofft, dass er zu retten ist. Ich halte es weiterhin für eine vernünftige, sogar eine gute Idee, einen Euro zu haben. Aber es war leider nicht zu machen, weil diejenigen, die ihn hätten managen sollen, von Anfang an nicht verstanden haben, worum es geht. Vielen Dank.
Sie hörten Heiner Flassbeck, Chefvolkswirt der UNO-Konferenz für Welthandel und Entwicklung. In seinem Vortrag 10 Mythen der Krise stellt er zentrale Thesen seines gleichnamigen Buches vor. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 14. Juni 2012 im Einstein-Forum in Berlin.
D-Radio Wissen. Hörsaal.